Willkommen zu Mit Herz und Knochen, dem Podcast für alle, die Medizin lieben und leben. Heute mal ohne die liebe Nina, aber dafür mit meinem guten Freund Julian Ziedler. Julian und ich, wir kennen uns aus einer unserer gemeinsamen Arbeitsstätten. Wir arbeiten in einer Notaufnahme zusammen. Und in ein paar Gesprächen hat es dann ergeben, dass der Julian ein sehr interessantes Leben führt. Und ich glaube, das ist auch für euch sehr interessant. Deswegen reden wir mal drüber. Hi Julian, schön, dass du da bist.
Morgen, du und Felix. Hallo. Ja, danke, dass du mich hast.
Ich dachte ja am Anfang, hey, das ist halt einfach so ein Altassistent, so wie ich das mal war, der hier rumgeistert, und dann kamen wir ins Gespräch und dann habe ich herausgefunden, dass du relativ lange bei Ärzte ohne Grenzen aktiv warst. Ärzte ohne Grenzen ist sicher jedem ein Begriff. Ich habe während meinem Medizinstudium ein meiner Meinung nach relativ verstörendes Buch drüber gelesen. Also ich fand die Einsätze sehr interessant, aber mir hat das Ganze auch so ein bisschen Angst gemacht, ehrlich gesagt. Aber so vielleicht, wie man einen Abenteuerfilm halt guckt. Und ich dachte, wenn wir jemanden original wie dich dabei haben, der in Einsätzen war, ich glaube, das ist für alle Zuhörer mal interessant. Erzähl mal, in welchen Ländern warst du eigentlich?
Also, ja, ich war auch im Studium damals. Wir hatten einen Vortrag von Ärzte ohne Grenzen, der mich damals sehr beeindruckt hat. Und da gab es so noch so einen Film. Ich habe dann über die Jahre, während dem Studium, mehrere so Dokus und Filme, Kurzfilmchen auf YouTube damals angeschaut, auch so ein bisschen, um überhaupt zu verstehen, ist das was mich interessiert. Das hat mich immer gecatcht. Und ich habe dann gleich nach dem Studium, ich glaube nach meinem ersten Assistenzarztjahr, mich bei so einer kleinen NGO in Deutschland gemeldet.
NGO heißt Non-Governmental Organization.
Genau, das ist eine humanitäre Organisation, die im Allgäu angesiedelt ist. Und die haben so ein einwöchiges Training damals angeboten für humanitäre Einsätze. Und da habe ich mir gedacht, das mache ich jetzt mal mit, um rauszufinden, ob das was für mich ist. Mit denen war ich da tatsächlich 2017 im Iran und dann 2020 auf Lesbos im Flüchtlingslager Moria, das damals auch abgebrannt ist, während ich da war. Ja, das war ziemlich eindrucksvoll. Und das war dann für mich so der Punkt, wo ich dann gedacht habe, okay, alles klar, jetzt möchte ich länger in Einsatz, und habe mich dann bei Ärzte ohne Grenzen während der Corona-Pandemie dann beworben. Und mit Ärzte ohne Grenzen war ich dann 2021, fast ein Jahr in Afghanistan.
Und krass, das sind schon harte Locations. Ich meine, die kennt man natürlich aus den Nachrichten. Aber aus meiner Zeit, wo ich in Amerika gewohnt habe, habe ich natürlich eher aus militärischer Sicht viel aus Afghanistan gehört. In meinem Rettungstraining in Amerika hatte ich viele Kollegen, die dort stationiert waren im Rettungsdienst, und die haben auch immer harte Geschichten erzählt. Aber ich glaube, viele angehende und junge Mediziner eint ja dieser Wunsch, dass man irgendwie was Wertvolles macht. Also was, wo man danach sagt, boah, ich habe jetzt der Menschheit was Gutes getan sozusagen. Und ich glaube, alle, die sich unsere Medizin eine Weile anschauen, also wir helfen ja auch Leuten, das kann man nicht abreden. Aber wenn ich mir gerade zum Beispiel meinen letzten 24-Stunden-Dienst im Notarztdienst anschaue, da waren halt 70% Sachen dabei, wo man sagt, puh, also das war jetzt eigentlich ein unsinniger Einsatz, oder das war jetzt nicht notwendig, dass ich da war. Und ich glaube, solche Leute, die die Sinnhaftigkeit manchmal in Frage stellen, die träumen von solchen Aktionen wie von es, oder? Dass man so humanitäre Sachen macht, man sieht lauter Leid und man kann den Leuten wirklich aktiv helfen.
Ja, also das war auch mitunter der Grund, warum ich damals so Lust drauf hatte, irgendwie schon immer so ein bisschen so einen Gerechtigkeitssinn auch mal gehabt. Und ich glaube, also grundsätzlich, wenn man Medizin studiert und Arzt wird oder Ärztin, dann ist es ja schon so, dass man möchte einfach helfen, ja. Man möchte Menschlichkeit, so, das alles hat so ein bisschen eine Rolle gespielt. Damals für mich auch so ein bisschen so ein Abenteuersinn, eben auch so eine Erfüllung. Jetzt so im Nachhinein, jetzt nach ein paar Jahren Arbeit in der humanitären Hilfe, sieht man es ein bisschen anders. Ja. Also unter Anführungsstrichen Bagatellfälle siehst du immer und überall. Und die wirst du auch im humanitären Einsatz haben. Und sogar noch mehr, einfach weil die basismedizinische Versorgung oft nicht da ist. Und ich merke, dass zum Beispiel aus einem rein technischen Aspekt die Medizin unwichtiger geworden ist im Einsatz, sondern eher der menschliche Aspekt. Also jetzt nicht rein technische Lösungen, zum Beispiel notfallmedizinisch. Ich bin ja selber Notarzt und gerät so ein bisschen in den Hintergrund, sondern es wird ein bisschen wichtiger oder sehr viel wichtiger, wie man triagiert, mit dem Patienten umgeht und wie man das Ganze organisiert und pragmatisch irgendwie eine Lösung findet da vor Ort.
Also letztendlich hat man es halt mit vulnerablen Gruppen zu tun. Die kann man natürlich auch in Deutschland finden, diese vulnerablen Gruppen. Und ich stelle mir das nur vor, ich habe ja deine Seite nie erlebt, aber ich stelle mir das ähnlich vor, dass man halt bei vulnerablen Gruppen ganz andere Herangehensweisen wählen muss. Deswegen ist das tatsächlich sehr spannend. Aber jetzt hast du gesagt, du hast ein Jahr nach deinem Studium also mit fertigem Studium hier in Deutschland gearbeitet. Da hast du was gemacht, Innere?
Genau, ich habe als Internist angefangen damals und nach einem Jahr dann eine kleine Pause eingelegt, um dann vor meinem nächsten Job damals meinen ersten Einsatz, also dieses Training damals, um meinen ersten Einsatz zu haben.
Und dieses Training, hast du gesagt, das ist eine Woche lang?
Ja.
Wie finanziert sich so ein Training?
Also die NGO, die Organisation, bei der ich damals war, die durch Spenden, spendenbasiert und die hat das angeboten. Ich fand das damals ziemlich gut, weil ich glaube, viele, die in humanitäre Hilfe gehen wollen, sehr viel Enthusiasmus, aber auch so ein bisschen Naivität rangehen. Und so, wenn man mal eine Woche lang so trainiert, also jemand, der bei der Bundeswehr war, der weiß das, wenn man das halt ist, mal auch irgendwie im Nassen zu schlafen oder halt eben unter schwierigeren Bedingungen zu arbeiten, das schreckt einerseits ab, aber lässt auch so sich selber so ein bisschen einschätzen, bin ich und kann ich in solchen Situationen noch entscheiden. Insofern fand ich das damals ganz gut. Jetzt in der Ganzen hat das auch lange angeboten. Mit den Jahren hat sich aber herausgestellt, dass die sind sehr teuer, diese Trainings, und quasi die Spendengelder werden dann oft lieber für was anderes benutzt, nämlich für den Patienten vor Ort. Aber insgesamt finde ich die persönlich sehr, sehr sinnvoll, ja.
Okay, das heißt aber, man geht in Anführungsstrichen nicht in Vorkasse, weil man irgendein Training zahlt, so wie jetzt in Deutschland in der Medizin, wenn du zum Beispiel deinen Notarztkurs selber zahlen musst. Okay, also das heißt, du kannst über Organisationen in Deutschland so ein Vorbereitungstraining machen für humanitäre Einsätze. Und dann meinst du, dass dieses ein Jahr Berufserfahrung plus dieses Training, das hat dich ausreichend vorbereitet, dann da direkt in den Einsatz zu starten?
Nein, gar nicht. Also rückblickend vor allem mein Einsatz in Afghanistan. Da kann ich kurz einen Hintergrund dazu geben. Also ich war damals in einem Notfallkrankenhaus im Süden Afghanistans. Das ist das einzige Krankenhaus der ganzen Region. Und wir haben dort Notfälle gesehen und ich war in der Notaufnahme schon leitend. Und das mit 3 Jahren Berufserfahrung als Assistenzarzt. Und ich muss jetzt rückblickend sagen, nee, ich war überhaupt nicht vorbereitet und bin ziemlich geschwommen. Ich glaube aber, dass es gut war, dass ich damals ein bisschen naiv auch war. Sonst wäre ich vielleicht gar nicht hingeflogen. Ich würde auch jetzt heutzutage, wenn ich angesprochen werde, so, ja, ich möchte mit Ärzten ohne Grenzen irgendeinen Einsatz, sage ich immer, dass es macht mehr Sinn, wenn man schon wirklich ein paar Jahre Berufserfahrung hinter sich hat. Und es geht gar nicht so um das medizinische Können. Ich glaube, man muss eine bestimmte Reife haben, um da vor Ort arbeiten zu können.
Okay, also 2 bis 3 Berufserfahrung ist vielleicht jetzt noch nicht das ideale Zeitfenster dafür.
Ja, es hängt vom Einzelnen ab, denke ich mal. Es ist immer so schwierig, ich glaube, das Wichtigste ist, sich selber einzuschätzen. Wie gesagt, dieses Training hat mir damals geholfen. Die paar kleinen Einsätze, die ich gemacht habe, haben mir auch geholfen, mich selber besser einschätzen zu können. Das ist immer noch schwierig und ich glaube, auch keine Organisation schafft das so wirklich, dann auch ganz objektiv diejenige, die in den Einsatz geht, wirklich einzuschätzen. Auch weil vor Ort dann einfach alles anders ist, wie immer.
Ja gut, aber das ist ja irgendwie, das haben wir, glaube ich, auch schon an anderer Stelle besprochen. Das ist ja mittlerweile in Deutschland in der Medizin auch so. Wir holen neue Ärzte in Abteilungen oder Ärztinnen und haben dann hochgreifende Einarbeitungskonzepte und dann sind die ersten 2 Leute krank und sagst dann, hey, sorry, aber du machst jetzt heute deinen ersten Nachtdienst alleine.
Also quasi schon humanitäre Hilfe in Deutschland, Vorbereitung.
Also fühlt sich schon so auch so ein bisschen an, oder? Ich meine, ich kenne ganz wenige Ärzte, die sich von Anfang bis Ende gut eingearbeitet gefühlt haben, sondern ich kenne die meisten, die irgendwie sagen, ja, und dann stand ich da plötzlich alleine in der Nacht. Ich glaube,
das ist eine gute Vorbereitung. Also ich glaube, das Wichtigste ist wirklich, dass man adaptierbar ist, also ganz schnell an neue Situationen anpassen kann, sehr pragmatisch vorgeht, sich dort Hilfe holt, wo man sich helfen kann und einfach mal auch eine Entscheidung trifft dort, wo es einfach nicht anders geht. Ja, ich merke das auch. Das ist vielleicht heutzutage als junger Assistenzarzt doch eher mal auch in sowas reingeworfen bist. Im Einsatz ist es halt nochmal um große Potenz höher.
Und dann 2 Follow-up-Fragen. Also du hast ja gesagt, das war dann das erste Mal, dass du in Afghanistan warst. Hattest du irgendwie einen Ansprechpartner, wo du dann halt, also irgendjemand, der über dir war, mit dem du was besprechen konntest, oder war es das einfach?
Ja, nee, also es ist schon sehr strukturiert. Zu den Ganzen ist sehr klar strukturiert und Hierarchien sind sehr flach, so dass man mit jedem sehr schnell über alles reden kann, was mir sehr gefallen hat. Anders als was man so aus der Medizin kennt, was oft, vor allem in Unikliniken, wo ich war oder so, sehr, sehr starre Hierarchien waren und man dann fast vor Ehrfurcht erstarrt, wenn dann der Chef kommt oder so. Also es gibt eine ganz klassische Krankenhausstruktur vor Ort zum Beispiel und du hast immer einen Austausch mit Experten, die zum Beispiel irgendwo anders sitzen, in irgendeinem Headquarter. Also da gab es einen Experten für Notfallmedizin, der auch tatsächlich mal ins Projekt kam für 1-2 Wochen und sich ein paar Konzepte mit mir angeschaut hat. Dann gab es einen Experten für Intensivmedizin, den ich quasi immer online Fragen gestellt habe, wo wir dann zum Beispiel Checklisten erarbeitet haben. Es gibt auch Psychologen, die ich auch damals in Anspruch genommen habe, weil es einfach sehr intensiv war, die Zeit, die 24/7, also per WhatsApp oder wie auch immer, erreichbar sind. Also man hat schon immer seine Ansprechpartner, man muss sie halt nutzen.
Das hört sich ja mega gut strukturiert an. Ich kann mir vorstellen, dass manche Leute sich sowas bei uns sogar wünschen. Also keine Location, wo man rund um die Uhr, wenigstens in den Anfängen, als ich angefangen habe zu arbeiten, rund um die Uhr psychische Betreuung hatte. Und jetzt sind die Traumata, die man sieht, vielleicht unterschiedliche, aber auch hier in Deutschland kann einen natürlich was emotional grob aus der Bahn werfen. Also letztendlich kannst du jeden Tag, wenn du in der Notaufnahme oder sogar präklinisch arbeitest oder egal wo letztendlich in der Medizin irgendwas sehen, was so ein Drama ist, das dich halt voll aus der Bahn wirft. Und da ist es schon gut, wenn man niederschwellige Hilfsmöglichkeiten hat. Ja. Genau, das ist ja zurzeit ein relativ beliebtes Thema. Vielleicht reden wir da wann anders mal drüber, aber geil, dass ihr das zur Verfügung hattet. Das heißt also, du hattest letztendlich Ressourcen, auch wenn du vor Ort ein bisschen eigenständig und ja, selbstverantwortlich warst.
Genau, was die Ressourcen, es ist halt so, dass sie doch wie immer begrenzt sind. Es gibt viel zu tun. Es war ein Riesenkrankenhaus. Wir hatten fast 800 Patienten pro Tag nur in der Notaufnahme. Und da ist Wahnsinn. Also 60% von den Patienten wurden gleich wieder rausgeschickt, was leider dazu geführt hat, dass die halt 2 Tage später kamen und dann wirklich schwer krank waren, aber weil die Ressourcen einfach nicht da waren. Und du hast jetzt nicht ständig einen Ansprechpartner, dass du bei jeder kleinen Frage fragen kannst, sondern du musst mich schon darauf einstellen, eigentlich die meisten Zeit Entscheidungen selber zu treffen und dann eher auch so eine Guidance zu bekommen für so größere Themen. Ja, wie gehen wir insgesamt da und damit um? Und genau, und es gibt ja auch zum Beispiel, Ärzte ohne Grenzen hat so ein Field Handbook mal geschrieben vor ein paar Jahren, das sehr beliebt ist, auch in anderen Organisationen, wo quasi für die meisten der Erkrankungen, die man so im Feld auffindet, ganz pragmatische Lösungsansätze und Therapien angeboten werden. Und dann gibt es nochmal, um es einfach zu komplettieren, quasi auch eine koordinative Einheit bei Ärzte ohne Grenzen in jedem Projekt, die sich nicht mit medizinischen Dingen befassen, weil vor Ort arbeiten ja auch Logistiker, es arbeiten ja auch Techniker, HR und so weiter, die sich nur mit so Organisationssachen befassen.
Ja.
Da kann ich dir vielleicht, das ist vielleicht ganz spannend, eine kurze Story erzählen.
Okay.
Ich habe ja bei deiner letzten Folge gehört, Anekdoten sind immer ganz wichtig und ganz gut.
Genau, die wecken die Zuhörer jetzt wieder auf, ja.
War ja während Corona in Afghanistan und wir waren im Süden in einer kleinen Stadt, die quasi damals belagert wurde und wir hatten keine Möglichkeiten, auch der intensivmedizinischen Versorgung, das heißt für mein Team, das vor Ort war, wenn was Schlimmes Medizinisches passiert ist, dann musste man evakuiert werden sofort nach Kabul. Und eine Kollegin von mir ist damals an Corona erkrankt und wie es damals mit dieser ersten Corona-Welle war, so genau nach 10 Tagen, also sie war in Isolation in ihrem eigenen Zimmer und nach 10 Tagen fing es dann an. Sie kriegt keine Luft mehr und die Sättigung ist abgefallen und ganz, also ich war panisch. Und wir haben es dann geschafft, am nächsten Tag einen UN-Flug nur für sie quasi in so eine Art Schneewittchensarg nach Kabul zu organisieren, wo dann quasi die norwegische Botschaft sie abgeholt hat und nach Norwegen geflogen hat. Und ich durfte sie begleiten. Das war mein erster Medevac-Flug, ja. Junger Assistenzarzt, vorher noch nie irgendwas Ähnliches gemacht. Aber diese ganze Organisation, also den Flug zu organisieren, die Genehmigung zu bekommen, Botschaften anzurufen, das Krankenhaus vor Ort zu organisieren und so weiter, das hat zum Beispiel meine Koordinatorin vor Ort übernommen, sodass ich mich quasi nur auf den medizinischen Aspekt konzentrieren konnte. War halt super, im Nachhinein super gut gelaufen. Meiner Kollegin geht es auch gut und das, also ich habe damals natürlich 1000 Tote gestorben.
Ja.
Genau, und die kümmern sich dann nur um diesen Aspekt.
Also liebe Grüße an die jetzt gesunde Kollegin. Schön, dass du es in unserer Anekdote geschafft hast und dass es gut ausgegangen ist. Das ist eigentlich eine ganz geile Überleitung. Das bringt mich nämlich zu meiner nächsten Frage. Also wenn man in so Ausnahmesituationen ist, also im Ausland, in einem Krisengebiet, Medizin zu betreiben, du hast schon selber gesagt, man muss Entscheidungen treffen, man ist schnell selbstverantwortlich. Wie schwer ist denn das für dich gewesen oder immer wieder, wenn du mal wieder zurückkommst, dich in unsere konventionellen Strukturen einzupassen? Wie schwer ist es für dich zu sagen, ah ja, das ist jetzt zwar ein Kleinschuss, aber das muss ich jetzt offensichtlich jemanden fragen, um Erlaubnis in Anführungsstrichen?
Also es widerstrebt mir überhaupt nicht. Also ich finde das eigentlich super, wenn man einen Ansprechpartner für alles hat. Also deswegen frage ich immer gerne. Ich erinnere mich nur, als ich zurückkam, habe ich damals in der Notaufnahme angefangen und 2 Jahre in einer anderen Notaufnahme gearbeitet. Und ich glaube, ohne es zu merken, war ich ein bisschen gestumpfter. Ja, ich weiß, irgendwann kam mein Chef auf mich zu, also es ist wie was passiert oder so. Aber er meinte so, Julian, also den einen oder anderen Patienten kannst du auch mal aufnehmen und nicht vielleicht nach Hause schicken. Das ist das erste Mal, dass mir da bewusst wurde, okay, ich glaube, ich kann mich auch ein bisschen entspannen und eben auch mal eine Rückfrage stellen bei einer, in Anführungsstrichen, Bagatelle. Mhm. Das ist eigentlich auch sehr beruhigend, muss ich sagen. Also es ist mir fast lieber so.
Weil also in anderen Berufsgebieten, ich sage jetzt nochmal, meine Erfahrung, die ich in Amerika gehabt habe, ich habe halt in Amerika gewohnt während einer Zeit, wo Afghanistan und Irakkrieg ziemlich aktuell war und ich war in einem Alter, wo viele von den Leuten, die in meinem Alter waren, im Kriegsdienst waren und dann halt zurückgekommen sind und war es wirklich bei vielen von denen gemerkt, dass die harte Anpassungsstörungen hat an die Gesellschaft beziehungsweise sozusagen einen normalen Alltag. Und genau deswegen habe ich halt gefragt, es freut mich, dass es dir relativ leicht gefallen ist. Ich mutmaße, ich habe keine Ahnung, ob es nur die dazu gibt, aber du bewegst dich wahrscheinlich, selbst wenn du nach Deutschland zurückkommst, in der Medizin immer noch in so ein bisschen einer besonderen. Also es ist jetzt nicht so, dass du zurückkommst und einen Bürojob machst, sondern du machst halt immer noch außergewöhnlichen Job und deswegen ist es vielleicht etwas einfacher, sich da anzupassen.
Also was ich, wenn ich da kurz nochmal einspringen kann, was ich wirklich, also ich bin natürlich da stark gereift in der Zeit und das merkst du erst Jahre später. Und ich glaube, eine der Dinge, die ich positiv auf jeden Fall mitgenommen habe, ist einfach einen sehr pragmatischen Ansatz in meinem alltäglichen Leben zu haben. Als Notarzt hilft es sehr. Verkopft man auch mal, man hat auch in Deutschland einfach sehr viel Technik, die einem sehr helfen kann. Ich glaube, ich habe in der vorigen Podcast-Folge bei euch auch mal gehört, dass es eben, wo ihr darüber geredet habt, ist, am Patienten zu stehen und einfach nur den Patienten zu sehen. Und das nehme ich bis heute mit. Also ich gehe immer erst auf den Patienten, ich fühle den Patienten, ich höre den Patienten an. Low-key quasi Lösungen dann auch zu finden, die jetzt mit viel Technik involviert sind. Das ist, glaube ich, das, was ich tatsächlich bis heute dankenderweise mitnehme aus der Zeit.
Also das ist ganz geil. Das war eine meiner Fragen, die ich als nächstes gestellt hätte, was du sozusagen aus deiner Zeit, ich nenne es jetzt mal in der Low-Tech-Medizin, für unsere eher High-Tech-Apparate und chemische Medizin mitgebracht hast. Und das ist, finde ich, eine sehr schöne Lektion, dass man sozusagen back to the roots geht, den Patienten sich mal so anschaut. Ich denke mir das auch öfters mal, was würde ich denn jetzt eigentlich machen, wenn, keine Ahnung, hier der Krieg ausbricht oder irgendwie die Stromversorgung einbricht? Wie kann ich Leuten eigentlich effektiv helfen? Weil, also ich habe keine Röntgenmöglichkeit, gell? Vielleicht habe ich einen Ultraschall zu Hause stehen, who knows, aber sonst habe ich nicht viel mehr Technik. Deswegen ist es vielleicht ganz schön, was man da lernen kann. Nichtsdestotrotz, also in meinem jetzigen Lebenssituation sehe ich mich wahrscheinlich bei sowas noch nicht mitmachen, einfach aus dem dieses Buch, das ich gelesen habe, das war schon sehr eindrücklich.
Also was stand denn da so drin?
Ich glaube, 20 Jahre alt, da waren die zum Beispiel in Haiti und die waren halt in Kriegsgebieten und letztendlich bei die so machte das den Eindruck. Also es ist jetzt nicht so, dass ihr Bodyguards habt oder eine Military Force, die da neben euch steht und am Ende des Tages müsst ihr mit Diplomatie eigenständig schauen, dass ihr sicher bleibt. Das heißt, wenn so ein Warlord herkommt, hätte ich gehabt.
Da muss ich sagen, das ist ein gutes Stichwort. Vor 20 Jahren war das noch okay. Und das ist mittlerweile leider wirklich in den letzten 5 Jahren vor allem immer schlimmer geworden. Also humanitäre Helfer haben es immer schwieriger. In Afghanistan war das schon so, weiß nicht, ob du das erinnerst, Kunduz 2015 ist ein Krankenhaus von Ärzten ohne Grenzen quasi von der afghanischen Luftwaffe damals komplett im Erdboden gleich gemacht worden. Also er war schon in Afghanistan, war schon gefährlich. Mich hat das sehr beeindruckt, dass die humanitären Prinzipien, nämlich Neutralität, Unparteilichkeit und also Impartiality, uns vor Ort quasi geschützt haben. Also wir sind jeden Tag in die Arbeit gefahren mit der Flagge und auch gut sichtbar, damit, und das haben die damals eingehalten, die Kriegsparteien, muss man sagen, wir nicht zufällig oder mit Absicht quasi irgendwie in die Konfliktlinien geraten. Und ich habe das damals auch, das ist einer der wichtigsten Dinge, die du da vor Ort dann machst, das ist fast auch wirklich die humanitären Prinzipien jeden Tag hochhalten und immer so neutral wie möglich damals den Taliban mit der verwundet neben dem Commander der afghanischen Armee, der quasi lag, gleich zu behandeln und nach Prioritäten halt zu gehen. Das hat damals, also ich habe mich sehr sicher gefühlt, weil auch dann Vertrauen da war, dass quasi die Konfliktparteien untereinander und aber nicht die medizinischen Helfer, die humanitären Helfer dann attackieren. Aber das hat sich so geändert. Also das, ja, nimm irgendein Gaza, also das, oder in der Ukraine, da wird es ja mit Absicht macht heutzutage. Und das macht mir wirklich große Sorgen. Also das, ja, wir haben da so eine Zeitenwende leider.
Ja, das ist schade, dass dann, also ich meine, wir hatten ja anscheinend eine Weile, wo man vielleicht noch in Erinnerung an die schweren großen Kriege des letzten Jahrhunderts da ein bisschen vorsichtiger war. Und jetzt geht man eben wieder zurück in das Barbarische von davor, wo man sagt, okay, everything's fair
game. Die Genfer-Konvention sind keine 80 Jahre alt und irgendwie ja, schon nicht mehr berücksichtigt, ja.
Ja, sehe ich auch kritisch. Also das wäre jetzt für mich was mir so ein bisschen Sorgen machen würde. Jetzt muss man dazu sagen, ich bin natürlich schon A, alt und B, habe ich eine Familie und deswegen habe ich andere Gedanken, die ich mir machen muss. Ich glaube, es gab sicher Zeiten in meinem Leben, wo mich der Abenteuerdrang und der Wille, Gutes zu tun, da mehr motiviert hätten, sagen wir es mal so. Hast du persönlich irgendwelche kritischen Situationen mal erlebt, von denen du erzählen kannst, darfst oder willst?
Die jetzt quasi mein Leben oder meine Unversehrtheit bedroht haben. Ja, also mehr oder minder. Ich muss dazu sagen, Ärzte ohne Grenzen zum Beispiel versucht, so gut wie es absolut möglich ist, zum Beispiel in Zusammenarbeit mit allen anderen Organisationen oder internationalen Organisationen wie der UN, die Sicherheitslage vor Ort immer einzuschätzen und einzustufen. Und man wird nie ungeschützt irgendwo hingeschickt, sondern es ist tägliche Abwägung, ist das noch okay? Und was können wir alles machen, um das Risiko so minimal wie möglich zu halten? Und wir schließen leider auch öfter mal ein Projekt, einfach weil die Sicherheitslage es nicht hergibt. Das ist natürlich eine schwierige Abwägung. Und dafür gibt es, wie gesagt, eine eigenständige Abteilung, die sich nur damit auseinandersetzt. Und ich habe mich damals sehr sicher gefühlt. Die Kommunikation war sehr klar, sehr offen. Jeden Tag gab es ein Briefing zum Beispiel. Und das auch in diesen unsicheren Zeiten, da passen sich die Organisationen an. Also wer da jemals vorhat, in den Einsatz zu gehen, kann sich sicher sein, dass egal wo, er zu den Grenzen arbeitet, die meisten fällen ja nicht in Konfliktsituationen, sondern eigentlich auch eher dort, wo es zum Beispiel Pandemien oder Epidemien gibt und dass die Organisationen sich da ganz klar die Sicherheitslage immer vor Ort anschauen und auch nur dann jemanden hinschicken, wenn sie das für sicher und wichtig halten.
Okay, ja, das ist doch schon mal nochmal ein positives Wort. Ich unterbreche jetzt ganz kurz, weil wir unsere Standardfrage zwischendrin mal reinschieben und zwar haben wir die Skalpell- oder Spritze-Frage. Und da habe ich für dich vorbereitet, was ist dir lieber, wenn du dir nur noch eines aussuchen könntest? Die Hightech-Medizin, die du so kennst, oder Wilderness-Medizin?
Wilderness-Medizin. Die ist direkt am Patienten. Ich habe oft das Gefühl, dass wir uns vom Patienten entfernen, wenn wir so viel Hightech machen. Das hilft natürlich. Aber mir ist ja der Mensch wichtig. Und ich glaube nicht nur, also die Medizin an sich, die Technik hilft den Menschen, sondern auch mit einem Patienten zu sein. Und Wilderness Medicine im Sinne von wenig Ressourcen an Menschen arbeiten, ist mir definitiv lieber.
Cool, klare Ansage. Jetzt greifen wir nochmal den Faden auf. Du hattest ja jetzt nochmal erwähnt, dass Ärzte ohne Grenzen schon Screenings betreibt. Also natürlich schmeißen die nicht einfach dich in irgendeine unsichere Situation. Für die Leute, die jetzt zunehmend Interesse an so humanitären medizinischen Einsätzen haben, kann man natürlich auch sagen, es gibt ja auch andere Organisationen. Also du wirst mich jetzt wahrscheinlich korrigieren können, aber mir war immer so ein bisschen die Information, dass Ärzte ohne Grenzen schon wirklich in die kritischsten Situationen geht, in die größten Krisengebiete, sage ich jetzt mal. Aber es gibt so viele Regionen auf der Welt, wo man helfen kann. Und das heißt, man kann sich, glaube ich, auch selber ein bisschen abschätzen, wie viel Risiko bin ich denn bereit zu gehen. Und dann kann man sich, glaube ich, auch an andere Organisationen wenden. Also ich will jetzt gar nicht die alle auflisten, aber es gibt Organisationen, die so Missionen in zum Beispiel in Vietnam machen und da operativ tätig sind oder in Afrika oder in irgendwo anders in Südostasien, wo die dann mit Booten rumfahren und so Kliniken betreiben letztendlich. Also für die da Interesse haben, aber so wie ich ein bisschen sicherheitsliebender sind, erkundigt euch, es gibt viele andere Optionen auch, aber Ärzte ohne Grenzen ist definitiv die für die Abenteuerlustigen. Würdest du das so grob
unterbreiten? Ach, würde ich gar nicht so. Ich glaube, ich sehe viele, viele andere Organisationen, die wirklich tolle Arbeit leisten und das ist sehr vielfältig. Also es ist für mich persönlich damals fast ein bisschen Zufall, dass ich zu Ärzte ohne Grenzen gelangt bin. Aber in meiner ganzen Arbeit über die ganzen Jahre habe ich mit Kolleginnen aus so vielen Organisationen gearbeitet, die wirklich tolle Arbeit. Also vor allem jetzt zum Beispiel, wenn ich die Seenotrettung nehme, Da sind echt, echt klasse Teams unterwegs, die echt unglaubliche Arbeit leisten. Und ich habe letztes Jahr für die WHO arbeiten und habe mit medizinischen Teams von außen quasi mit den medizinischen Teams gearbeitet, die in Gaza arbeiten. Und das sind mehr, als man glaubt. Also es sind fast 2-3 Dutzend Organisationen, die trotz der Lage da quasi vor Ort Hilfe leisten. Deutsche und echt beeindruckend. Also da gibt es mehr als genug.
Beeindruckend. Also ich Respekt vor Leuten, die das machen. Also nochmal, für wen glaubst du, sind solche Projekte was? Also an solchen Projekten teilzunehmen?
Humanitäre Hilfe leisten heißt, für Menschen in Not da zu sein. Das heißt, einen Raum zu kreieren, der ein bisschen die Norm wiederherstellt. Würde, Selbstständigkeit. Wem das wichtig ist, der ist da richtig. Man nimmt natürlich viel in Kauf. Die humanitäre Hilfe verändert sich. Insofern, ich glaube, ich habe da keine einfache Antwort drauf. Ich glaube, es ist, ich glaube aber, wenn ich das, was ich jetzt gerade gesagt habe, als Guiding Light nehme, das hilft schon. Und dann muss man für sich selber rausfinden, ja, wie viel, man gibt ja auch dann teilweise sehr viel auf, wenn man die Familie hat und dann ein Risiko geht. Es ist eine Abwägungssache, da gibt es keine einfache Antwort. Um nochmal zurückzukommen, mir hat es damals schon viel geholfen, mir so Dokus, Podcasts, Dinge von verschiedenen Winkeln anzuhören, um da so ein bisschen das Gefühl dafür zu bekommen.
Und gibt es irgendwelche Ausschlusskriterien, wo man sagt, okay, das macht einfach keinen Sinn?
Ja, also jeder, der irgendwie ist jetzt in Indiana Jones, ist da jetzt Heldentaten leisten, dem würde ich dringend raten, sich dann nochmal zu überlegen, ob das was für ihn oder sie ist. Da geht es nicht um einen selber, sondern da geht es um die Menschen.
Ja. Ja, sehr, sehr geil. Wir könnten, glaube ich, noch stundenlang weiterreden. Ich glaube, das war aber ein geiler Teaser, wie es in der humanitären medizinischen Hilfe und bei Ärzte ohne Grenzen so ausschaut. Ich lasse es mal den Zuhörern offen, ob wir nicht demnächst mal eine Follow-up-Folge machen, wo wir vielleicht noch spezifischere Fragen ansprechen können. Da könnt ihr uns auf unseren Social-Media-Kanälen schreiben. Ansonsten würde ich dir jetzt noch die letzte Frage stellen. Und zwar weißt du das ja, wir haben für unsere Gäste insbesondere, für jede Podcast-Folge einen Musikwunsch, der dann in unsere Playlist geht. Hast du dir denn ein Lied ausgedacht?
Du hast mich zum Glück schon vorgewarnt. Ich habe da so ein bisschen überlegt. Ja, es gibt natürlich 1000 Songs, die ich zum Beispiel nur dazu fahren, irgendwie mal so Aufregung ein bisschen Gas zu geben. Ich habe mich jetzt dann doch für einen bisschen cheesy Song entschieden, einfach weil es passt. Es ist auch sehr vergessen. Es heißt I'd Love to Change the World from 10 Years After. Ich weiß nicht, ob die noch was sagen. Es ist eine Rockband aus den 70ern. Und der Song, der ist damals geschrieben worden während des Vietnamkriegs und ein bisschen eine politisch-kritische Unternote hatte und eigentlich auch einen geilen Gitarrenriff. Also hör dir den mal an.
Geil, also wir machen den auf unserer Playlist, dann können wir uns den alle zusammen mal anhören. Und Julian, danke vielmals, dass du teilgenommen hast. Ich hoffe, dir hat es auch Spaß gemacht und vielleicht bis zum nächsten Mal.
Danke dir, Felix.